heißt es. Allen unterwegs eine sichere Bart.
Ansichtssache. Das Diskussionsforum mit Judith Bertagnoli.
Lüge, Zensur und Manipulation im Netz. Gäste bei der Ansichtssache sind der Informatiker Harald Zimmerhofer. Grüß Gott, Herr Zimmerhofer.
Grüß Gott.
Martin Sagmeister vom Amt für Film und Medien. Grüß Gott, Herr Sagmeister.
Hallo.
Arnold Malverdeiner, er ist Experte für Online-Kommunikation. Grüß Gott, Herr Malverdeiner.
Grüß Gott.
Und Harald Knoflach, Politologe und Blogger. Grüß Gott, Herr Knoflach.
Schönen guten Tag.
An der Technik ist Eduard Bleichner. Herr Malverdeiner, vor über 10 Jahren hat Steve Jobs stolz sein Smartphone präsentiert. Seit fast jeder diesen Minicomputer in der Tasche mit sich ständig herumträgt, ist der schnelle Zugriff zum Internet Teil unseres Alltags geworden. Was reizt an der Kommunikation im Netz?
Ich glaube, die Kommunikation an sich reizt den Menschen. Der Mensch tauscht sich gern aus, ist in Kommunikation, ist in Verbindung. Also ich stelle immer wieder fest, wenn man im Urlaub am Strand sitzt und dann eine Oma mit 70 Jahren neben sich sieht, die mit WhatsApp mit ihren Enkeln kommuniziert, wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie keine SMS geschrieben hat, aber es funktioniert. Man tippt da drauf und plötzlich ist die ganze Welt nahe und man kann seine Emotionen teilen, man kann sich austauschen, man bleibt in Verbindung.
Herr Knoflach, Sie sind an einer Oberschule in Südtirol tätig. Was sind Ihrer Erfahrung nach die bevorzugten Online-Kommunikationsplattformen der Jugendlichen?
Die Jugendlichen bevorzugen mittlerweile nicht mehr so sehr Facebook. Also Facebook ist ja das am weitesten verbreitete Social Media. Aber das ist mehr oder weniger schon zu Eltern verseucht mittlerweile. Und die Jugendlichen organisieren sich sehr in WhatsApp-Gruppen natürlich, aber auch so Sachen wie Snapchat, Instagram, das übrigens aber auch Facebook gehört, da organisieren sich die Jugendlichen und da teilen sie sich mit und da breiten sie sich aus, während Facebook wirklich mittlerweile eher schon was für Erwachsene ist, sozusagen.
Werden Mobbing oder Hysterie durch viel Online- und weniger Face-to-Face-Kommunikation verstärkt?
Das natürlich, also der Augenkontakt, der Blickkontakt in der Kommunikation ist sehr wichtig und wenn der wegfällt, fällt ganz, ganz viel der Kommunikation an sich weg, weil wir nicht nur über Worte kommunizieren, sondern auch über Gestik und über Mimik. Und wenn das wegfällt, geht auch die Hemmschwelle nach unten, das Gegenüber nicht so respektvoll zu behandeln, wie wenn das jetzt tatsächlich ein Gegenüber ist, das einem gegenüber sitzt.
2011 schon ist durch ein Buch von Eli Pariser der Begriff Filterblase geprägt worden. Herr Zimmerhofer, gibt es die wirklich?
Ja, die gibt es. Ursprünglich wurde es eher für den Verkauf eingesetzt, dass man eben praktisch als große Firma, die verschiedenste Objekte verkauft, gezielt den einzelnen Konsumenten, indem man deren Verhalten eben kennenlernt, zum Beispiel über Facebook, gezielt Werbung schickt und somit der Konsument nur mehr die Werbung bekommt, die er sozusagen auch interessant findet. Im Verkauf ist das eigentlich nicht so schlimm, das kann sogar sehr angenehm sein, weil man wird nicht mit sinnloser Werbung zugetextet, aber natürlich, vor allem in den letzten Jahren, hört man das immer mehr, dass es auch in der Politik verwendet wird und da ist es natürlich viel problematischer, wenn ich jetzt sozusagen nur mehr meine Meinung ständig zu hören bekomme und somit nicht mehr Meinungen von den anderen Seiten sehe, weil eben diese Internetseiten sozusagen alles rausfiltern, was nicht meiner Idee, meinen Wünschen entspricht.
Das heißt, Facebook und Co. sortieren für den Nutzer vor?
Genau. Also sämtliche Plattformen hätten viel zu viele Informationen, um diese gesamt verarbeiten zu können. Deshalb wird vorgefiltert und es wird uns nur mehr das gezeigt, was uns am angenehmsten ist.
Geht es auch so auf Facebook mit den Freunden und mit deren Postings?
Teilweise ja. Man macht das auch sehr unbewusst automatisch. Also auch im Freundeskreis hat man meistens Freunde mit ähnlichen Interessen und somit generiert man sich auch eine Filterblase, sagen wir mal so, ohne jetzt online zu sein. Aber natürlich, der Effekt wird hier verstärkt.
Werfen wir einen Blick auf das Ranking der größten Unternehmen der Welt nach ihrem Marktwert. An erster Stelle steht Apple, dann kommt Alphabet, also Google. Es folgt Microsoft, Amazon, dann die Holding von Warren Buffett. Und an sechster Stelle steht Facebook. Womit verdienen Google und Facebook ihr Geld?
Es ist ja vor allem auch wichtig, mal festzuhalten, dass das eben keine freien Kommunikationstools sind. Sie sind zwar frei verfügbar, aber es sind nicht unabhängige Kommunikationstools. Es stehen Wirtschaftsinteressen dahinter, es stehen Unternehmen dahinter und sehr große Kapitalinteressen. Diese Kommunikationsmittel eben wie Facebook und auch WhatsApp und auch Twitter und wie sie alle heißen, eben da ist sehr viel Venture-Kapital, also Kapital, das investiert wird und dann eben vor allem wird abgezielt auf den Börsengang und dann eben wird auch vor allem viel Kapital gemacht und dann muss eben natürlich das Unternehmen möglichst an der Börse gehalten werden und möglichst hoch gehalten werden. Also das Ganze ist sehr interessensgetrieben, also kapitalinteressensgetrieben. Und leben tun diese Unternehmen vor allem von den Daten und da muss man auch mal festhalten, Die Unterscheidung zwischen Nutzer und Kunden, die Nutzer von Facebook zum Beispiel, sind nicht die Kunden von Facebook. Die Nutzer sind diejenigen, die Daten liefern, das sind die Datenlieferanten, aber die Kunden von Facebook oder von diesen sozialen Netzwerken sind die Werbetreibenden. Und mit diesen Daten wird eben vor allem Kapital gemacht.
Herr Knoflach, viele Kommentare auf Facebook oder in Online-Diskussionsforen sind untergriffig, voller Rechtschreibfehler und wirken aus der Hüfte geschossen. Wer neigt Ihrer Einschätzung nach besonders zu Hasspostings?
Ich glaube, dass man da jetzt nicht unbedingt Personengruppen festmachen kann. Das zieht sich wahrscheinlich durch die gesamte Gesellschaft. Wobei, was es schon Untersuchungen gibt, ist, wer von Hass-Tiraden und Hasspostings betroffen ist. Und da gibt es zum Beispiel eine Fora-Studie, die belegt hat, dass die war repräsentativ und da haben 59%, wenn ich mich recht entsinne, angegeben, schon einmal Opfer einer oder Internetattacke geworden zu sein, sei es eben jetzt nur unter Anführungszeichen eine Beleidigung, das aber dann natürlich auch weitergehen kann bis hin zu Stalking und richtigen Drohungen, die dann auch strafrechtlich relevant sind.
Herr Malke-Vorteiner, was kommt denn im Netz besonders gut an? Die viel zitierten Katzenvideos?
Wahrscheinlich, sonst wäre nicht so viel im Netz. Aber grundsätzlich geht es einfach um den persönlichen Austausch. Es ist ganz, ganz wichtig für die Menschen, sich authentisch zu fühlen, auch authentische Informationen zu sehen. Es gibt eigentlich keine Prioritäten, keine Highlights. Was im Leben wichtig ist, wird auf den Socials wiedergegeben.
Und Sie wissen sicher auch, was eben ganz besonders oft geliked und geteilt wird?
Wenn Sie ein Foto von einem Venezianer am Gardasee sehen, dann sind das meistens die Fotos, die ich meinen Freunden schicke, die noch arbeiten müssen. Und das wird dann geliked, obwohl sie es eigentlich nicht wirklich liken sollten. Aber es sind sicherlich einfach diese Momente aus dem Leben, die alltäglichen Dinge, wo ein anderer Mensch oder mein Bekannter, mein Freund ein emotionales Highlight erlebt, irgendetwas in seinem Leben, ihm was begegnet und er dementsprechend das einfach weiter teilen möchte, den anderen Freunden, seinen Familie, seinen Verwandten mitteilen möchte, sich einfach austauschen möchte. Und da hängt es vom Zufall des Lebens ab, was sich gerade da bietet.
Sprich, Emotionen sind wichtig.
Emotionen sind der Hauptmotor.
Herr Sagmeister, Sie sind nicht auf Facebook. Eine bewusste Entscheidung?
Ja.
Warum?
Eine bewusste Entscheidung. Ja, hinter Facebook ist dann natürlich auch vor allem ein sozialer Druck da. Der Mensch entscheidet ja sozusagen auch häufig nicht nach dem eigenen Ermessen, sondern auch wird gedrängt oder fühlt sich gedrängt aus dem Sozialdruck heraus. Sozusagen, wenn seine Freunde, wenn die eigenen Freunde oder Bekannte auch auf einem bestimmten Tool sind, sich da eben auch sozusagen ein Profil anzulegen und da entsteht ein großer Sozialdruck, sozusagen sich dann da auch hinzubewegen. Und da muss man auch wissen, dass Mark Zuckerberg, der Facebook entwickelt hat, in Harvard studiert hat und zwar nicht nur IT, also Informationstechnologie, sondern auch Psychologie. Und hinter Facebook ist eben auch ein großer Teil Psychologie.
Sie entziehen sich also bewusst auch diesem sozialen Druck. Sie möchten nicht Teil einer gigantischen Wirtschaftsmaschinerie sein, die mit psychologischen Mitteln versucht, auch die Leute an der Stange zu halten.
Genau, ja. Weil Facebook wurde ja zum Beispiel auch, als es praktisch in den Anfangsphasen wurde es ja auch so programmiert. Das wurde ja vor einigen Monaten von einem Präsidenten, von Ex-Präsidenten von Facebook bestätigt, dass es so programmiert worden ist, dass es vor allem abhängig macht. Sozusagen eine Sucht entsteht, dass man sozusagen ständig checken will, ist was online, ist was passiert, habe ich eine Nachricht erhalten. Und das wurde auch bewusst so programmiert.
Herr Knoflach, macht Facebook abhängig?
Im Internet, dass es Internetabhängigkeit gibt, das ist belegt. Das kann ganz normal therapiert werden, wie andere Abhängigkeiten auch. Und ich denke, was mein Vorredner gesagt hat, ist durchaus richtig, dass eben Facebook darauf abzielt, irgendwelche Glücksgefühle sozusagen in den Personen zu erzeugen, dass wenn sie Dinge posten und dann Likes kommen, Kommentare kommen, das dann vielleicht auch noch massig geteilt wird und das dann die ganze Welt sozusagen erreicht, dass das einem in seinem Ego natürlich stärkt und befriedigt. Und da Hormone, ich bin jetzt kein Biologe, aber da Hormonausschüttungen, denke ich mir, vonstatten gehen, die dann immer mehr fordern von dem, und dann möchte ich natürlich mehr Postings machen und mehr Likes generieren und mehr Teilungen erreichen und so weiter. Also von dem her, der Effekt ist sicher durchaus gegeben.
Beobachten Sie auch, dass es einen sozialen Druck in der Gesellschaft gibt, dabei zu sein bei dem, wo viele sich eben austauschen?
Das hängt von der Gruppe ab. Also genauso wie es natürlich ohne Computer und ohne Online auch einen Gruppenzwang gibt, also einfach im Zwischenmenschlichen, ist natürlich, wenn ein Freundeskreis ist, wo der gesamte Kreis dann intensiv diese sozialen Medien nutzt, entsteht natürlich auch hier ein Druck. Ob man sich diesem Druck jetzt komplett entziehen will, indem man einfach nicht dabei ist, oder indem man das einfach ein bisschen boykottiert und einfach weniger dabei ist, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Den Unterschied, den ich sehe, ist, dass Jugendliche damit einfach sehr natürlich umgehen. Für ihnen ist das so normal, als wenn sie im Pausenhof sitzen und miteinander sprechen. Dann schreiben sie sich halt und sie liken sich halt gegenseitig. Dieses Phänomen ist bei Erwachsenen größtenteils nicht so stark ausgeprägt oder gar nicht vorhanden. Im Facebook sind ja sehr, sehr viele Passiv-User. Das sind Leute, die eigentlich nur lesen, was andere machen und dann vielleicht hin und wieder mal ein Like oder einen Beitrag teilen, aber selber relativ wenig dazu beitragen, im Sinn von neuen Informationen hinzufügen.
Herr Malfatana, machen Sie sich Sorgen um die Daten, die von Ihnen persönlich im Netz kursieren?
Das spielt eigentlich keine Rolle, ob ich mir Sorgen mache oder nicht, weil das passiert sowieso. Das Problem ist auf jeden Fall, dass wir keine Kontrolle darüber haben. Und die Politik und auch die Öffentlichkeit hat da lange Versäumnisse auch schon zugegeben, dass es einfach nicht kontrolliert wurde. So langsam kommt das Bewusstsein auf, dass diese Kontrolle wichtig ist, weil diese Dinge nicht so banal sind. Also wenn ich in Seminaren von Teilnehmern höre, was soll mit meinen Daten schon angefangen werden, dann beängstigt mich das viel mehr, dass der Mensch diese Sensibilität verloren hat, sein eigenes ursprüngliches Kapital, seine Daten, seine Identität freizugeben. Und allein die Aussage oder allein das, die Feststellung, dass Facebook in seinen AGBs mit Anmeldung einfordert, dass meine Daten zur freien kommerziellen Nutzung für Facebook zur Verfügung stehen, und zwar völlig frei. Die können damit wirklich machen, sie verkaufen, sie verändern, was sie wollen. Das sind einfach Situationen, wo ich glaube, dass das bei 2 Milliarden Nutzern weltweit zu einem Problem führen kann und schon teilweise geführt hat.
Was soll dann jetzt dieser Aufschrei, wenn es um den neuesten Facebook-Skandal geht, wo Cambridge Analytica auch verwickelt ist?
Für mich ist das ein positives Signal. Also Facebook wird damit jetzt hoffentlich in der Bevölkerung, in der allgemeinen Wahrnehmung zukünftig etwas anders wahrgenommen, weil das etwas ist, das der normale User nicht spürt. Es geht an ihm vorbei, dass seine Daten so behandelt werden. Zum einen, zum anderen ist es demokratisch natürlich sehr, sehr schwierig oder auch sehr, sehr gefährlich, wenn mit solchen Daten in Echokammern und wie man das nennt, ein Eindruck erzeugt wird, dass meine Meinung die einzige richtige Meinung ist und ich auch nur in meinem Stimmungsumfeld dann mich befinde und auch die Daten, die Facebook mir zuspielt, auch nur daher kommen, dass ich dann wirklich eine rosa Brille kriege, durch die ich dann nicht mehr die Realität sehe, sondern nur mehr dieses Bild sehe, das mir ein künstlich algorithmisch geführter Filter vorzuspielen imstande war.
Also ich finde es ja eigentlich, sozusagen den Aufschrei jetzt, eigentlich etwas eigenartig, weil ich es eigentlich naiv finde, zu denken, dass sowas nicht passiert mit den Daten.
Herr Zimmerhofer.
Wahrscheinlich war deshalb der Aufschrei, weil es eben so plakativ dargestellt worden ist, wie es verwendet wird, also sehr konkret, dass man eben anhand von Facebook-Profilen den sozusagen Usern gezielt Meinungen verkauft hat, indem man eben zum Beispiel politische Statements unterschiedlichen heißt man also Zielgruppen, also unterschiedlichen Personen, die gewissen Meinungen haben, eben zuspielte. Das heißt, wer jetzt für eine Partei war, bekam positive Signale, wurde darin bestärkt, wurden natürlich negative Dinge über vielleicht eine andere Partei dargestellt. Und wer hingegen sozusagen vom Milieu her vielleicht doch zu überzeugen war, wurde mit ganz anderen Botschaften zugeschickt, damit eben auch dieser eben möglichst immer in die Richtung gedrängt wird. Natürlich wird es relativ schwierig, wenn jemand jetzt politisch gesehen ganz am anderen Lager ist, den komplett zu konvertieren. Das ist eher, sagen wir mal, fast unmöglich. Es geht darum, eigentlich die breite Mittelmasse der Unentschlossenen, die dann für sich zu gewinnen.
Herr Knoflach.
Ich finde, in dem Zusammenhang ist sehr interessant, dass die Menschen eigentlich, dass denen nicht bewusst zu sein scheint, was mit ihren Daten passiert, beziehungsweise dadurch, dass man das nicht unmittelbar spürt. Also die Verwertung meiner Daten hat jetzt auf mich in dem Moment keinen Einfluss. Ob die was mit meinen Daten tun oder nicht, das spüre ich nicht. Es gibt keine unmittelbaren Auswirkungen. Und dann ist es einfach immer verlockend, da auf Ja, ich stimme zu klicken. Also das ist die Lüge, die jeder von uns schon einmal begangen hat, ist, ich habe die Geschäftsbedingungen gelesen und stimme zu. Diese elendslangen Texte, wo drinnen steht, was eventuell möglich ist und was eventuell gemacht wird mit meinen Daten, wenn ich eine App runterlade aufs Handy, was ich dafür Befähigungen dann erteile durch diese Zustimmung. Die meisten lesen das gar nicht durch und akzeptieren es einfach, weil ich dann eben gratis dieses App bekomme.
Wenn wir jetzt noch einmal auf diesen Skandal, der die Menschen jetzt beschäftigt, zurückblicken, dann war das ja besonders infam auch aufgezogen. 270.000 wahlberechtigte US-Amerikaner haben an bezahlten Persönlichkeitstests teilgenommen. Die Befragten hatten ihr Einverständnis gegeben, dass ihre Daten zu akademischen Forschungszwecken gespeichert würden. Und was die Befragten aber nicht wussten, war, dass die App nicht nur ihre Daten sammelte, sondern auch die all ihrer Facebook-Freunde, was Cambridge Analytics letztendlich eben diesen Zugriff auf private Angaben in rund 50 Millionen Facebook-Profilen verschaffte. Kann man sich gegen solche Dinge überhaupt wappnen?
Nein, weil Sie müssen sich vorstellen, Facebook alleine ist eine technologische Plattform. Diese technologische Plattform ist vollkommen leer, wenn wir uns nicht daran beteiligen. Das heißt, wie Herr Sagmeister vorhin schon gesagt hat, im Endeffekt durch das Schreiben, durch das Kommunizieren auf dieser Plattform bin ich beinahe schon Mitarbeiter von Facebook, weil ich dadurch diese Produkte erst zustande bringe. Alleine, wenn wir morgen alle aufhören, auf Facebook zu posten, ist Facebook leer. Also das heißt, wir sind selber schuld, wenn wir das so unreflektiert benutzen. Und ich plädiere wieder noch einmal darum, sich einfach zukünftig das zumindest ins Bewusstsein zu rufen, dass man mit diesen Daten, die man da eingibt, diese Daten hat man verloren.
Herr Zimmerhofer, also die Totalverweigerung wäre eigentlich der einzige konsequente Weg, um sich gegen Filterblasen und Manipulationen im Netz zur Wehr zu setzen?
Teilweise nur. In Wirklichkeit hat Facebook auch von Leuten, die kein Facebook-Profil hat, Daten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Facebook-User bin und das auf meinem Smartphone benutze, dann gebe ich die Einwilligung, dass Daten aus meinem Smartphone rausgelesen werden können, zum Beispiel auch meine ganzen Adressen. Und somit kann natürlich auch Telefonnummern, E-Mail-Adressen von Leuten an Facebook weitergelangen, die eigentlich gar kein Facebook-Profil haben. Und wenn jetzt sozusagen im Umfeld mehrere Leute ein Facebook-Profil haben, tut Facebook die quer verbinden und weiß natürlich, es gibt jetzt einen Menschen, der hat zwar kein Profil, aber der ist bekannt mit vielen anderen Leuten, dann weiß ich ungefähr, wo er wohnt, ich weiß auch ungefähr, in welcher sozialen Lage er ist, wenn ich die Informationen der ganzen sozusagen Nachbarleute, Verwandte, Bekannte und so weiter weiß. Und deshalb werden sehr viele Daten auch gesammelt, die gar nicht sind. Offiziell natürlich nicht, weil das dürften sie ja nicht. Und es wird meistens sehr auffällig, wenn sich jetzt jemand noch an Facebook jemand anmeldet, wie schnell dann eigentlich die ganze Verwandtschaft, Bekannten und so weiter auskommen, weil dann dieses Profil eben hergenommen wird.
Im Klartext geht es eigentlich darum, dass man sich gar nicht dagegen verwehren kann. Es geht mehr darum, aufmerksam zu sein und vor allem darauf zu achten, was einem da ins Haus geliefert wird über online.
Sie müssen sich vorstellen, dass Facebook mit seinen Privacy-Bestimmungen in keinem Land der Welt legal betrieben werden dürfte. Es gibt kein Land, das privacy-mäßig so aufgestellt ist, dass Facebook mit diesen Freiheiten, dass es sich geben lässt durch das Registrieren, betrieben werden könnte. Nur der Politiker in dem Land, der Facebook jetzt in Italien verbietet, weit genug, da kann die Insel nicht weit genug weg sein, wo er hinflüchten müsste, bevor er gelyncht wird. Also das kann sich die Regierung heute nicht mehr leisten, gegen solche große Institutionen zu sein. Und das ist das ganz Gefährliche. Da entsteht ein rechtsfreier Raum, wo dieses, das macht auch Amazon so, das machen auch andere so, das macht auch Google so, wo dann die Regierungen die Bevölkerung gegen sich hätten, wenn sie die Bevölkerung beschützen möchten. Und das ist ein sehr, sehr paradoxer Zustand.
Was tun, um sich gegen Manipulation im Netz zu Wehr zu setzen, Herr Knoflach?
Gegen Manipulation zu Wehr zu setzen, hilft eigentlich nur, einen klaren Kopf zu bewahren. Neben jetzt der Totalabstinenz, die aber für einen Großteil der Menschen wahrscheinlich illusorisch ist, weil wir jetzt in dem Werk schon drin hängen sozusagen. Und es gibt jetzt zwar anlässlich des genannten Skandals Aufrufe eben Delete Facebook und so weiter. Der Hashtag geht gerade die Runde, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt extrem durch die Decke gehen wird, sondern es werden sich sicher einige überlegen, ob sie das weitermachen wollen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt da von den mehreren 100 Millionen bis über 1 Milliarde Facebook-User, dass da die Massen dann jetzt von Facebook sich abwenden. Deswegen glaube ich, ist es wichtiger, dass wir uns einen Gesinnungswandel sozusagen vollziehen, dass wir uns, wie mein Vorredner immer gesagt hat, auch bewusst werden, was wir da tun und selber sozusagen die Entscheidung treffen, wie viel wir da preisgeben wollen und wie viel nicht. Aber ich glaube nicht, dass man sich also zur Wehr setzen so mit Klagen und so weiter. Als Einzelperson ist man da aufgeschmissen.
Sie haben gesagt, einen kühlen Kopf bewahren. Was verstehen Sie da genau darunter?
Grundsätzlich die ganze Sache, nicht jetzt die Sache Datenschutz gelassener zu sehen, sondern einfach, wenn man sich im Netz bewegt, ein bisschen mehr Gelassenheit zu haben und die Emotion ein bisschen zurückzunehmen. Und weil die Betreiber sind ja auf meine Daten aus und es hat viel mit Psychologie zu tun, es hat viel mit Emotion zu tun und über Emotion liefere ich Daten. Und da, wenn man da ein bisschen nüchterner und ein bisschen gelassener dran geht und eben nicht glaubt, dass man jetzt jedes Essen, das man jetzt verspeist, fotografieren muss und online stellen muss, weil das eben emotional einem was gibt, wenn man da ein bisschen nüchterner ist und das wirklich ein bisschen sachlicher nutzt, dann ist die Datenmenge schon ein bisschen kleiner.
Herr Zimmerhofer.
Ich glaube, dass es, möchte man sich also als Bürger sicherer fühlen, müssten eigentlich, weil national wäre dann einfach noch zu klein, es müsste sich mindestens im europäischen, wenn nicht weltweit, einfach ein Zusammenschluss finden, wo gewisse Richtlinien dann eben gesetzlich vorgegeben werden und diese dann eben auch von den Staaten durchgezogen werden. Das ist aber derzeit sehr schwierig. Man sieht es ja in vielen anderen Bereichen. Es ist das sehr schwer. Dadurch, dass die Gesetzgebung meistens auch dort ausgeübt wird, sagen wir mal so, wo die Daten liegen, haben diese weltweiten Konzerne es relativ einfach, die Daten irgendwo anders hin zu transportieren und sich somit der Gerichtsbarkeit ein bisschen zu entziehen. Und hier wäre natürlich die EU gefragt, dass sie hier ein Regelsystem vorlegt, wo man eben den Bürger noch mehr, wie man jetzt ja schon bereits versucht, noch mehr zu schützen.
Herr Malverteiner.
Ich glaube, wir müssen einfach lernen, uns Zeit lassen und auch lernen, damit umzugehen. Das Bewusstsein der Menschen ist noch nicht da. Es gab einen Aktionskünstler in München, in Wien, der hat am Stephansplatz seinen Laptop hingestellt mit Facebook auf und hat am Stephansdom rundherum 1000 Profile aus Facebook öffentlich aufgehängt, ausgedruckt und aufgehängt. Die Menschen sind da vorbeigelaufen, ein paar tausend Leute am Tag, und die sich da wiedererkannt haben, ein paar Wiener, die sich dann auch auf dem Profil gesehen haben, haben sich dann aufgeregt und sind zu einem Künstler hin und haben gesagt, er soll das abnehmen. Und dann hat er gesagt, ja, aber hat er sie zum Laptop geführt, hat ihnen das Facebook-Profil gezeigt, das er ausgedruckt hat. Dann sagt er, hier laufen 10.000 Menschen vorbei und hier in Facebook hast du 1 Milliarde Betrachter. Also wo liegt das Problem? Ja, aber trotzdem. Also man sieht einfach die Wahrnehmung, auch wenn ich das sehe, das ist einfach, glaube ich, psychologisch noch nicht durch, dass wir überhaupt wissen, worum es geht. Und wir haben einfach dann noch keinen Bezug dazu und können Realität von Virtualität auch nicht unterscheiden.
Was sagt Meister?
Die ganze digitale Welt, das ganze World Wide Web, das Internet ja noch nicht so alt ist und der Mensch auch noch nicht wirklich gelernt hat, damit umzugehen. Das ist ja noch ein relativ junges Phänomen. Und wenn wir zurückschauen in der Geschichte, in der Medienentwicklung, hat es früher immer lange gedauert, von einem Schritt Medium zum nächsten, vom Buchdruck zur Zeitung, dann weiter zur Fotografie oder zum Telefon und zum Film. Da vergingen immer Jahrhunderte und Jahrzehnte. Und in den letzten 100 Jahren eben ging die Entwicklung rasant eben aufwärts mit dem Rundfunk, mit dem Fernsehen, mit dem PC, mit dem Internet. Also die Entwicklung hat sich da einfach rasant beschleunigt. Die Kommunikationsinstrumente haben zugenommen, die Informationsinstrumente. Wir sind eigentlich aus einer Welt vom Mangel an Information und an Unterhaltung und an Kommunikationsmittel inzwischen einer Welt angelangt in einem Überfluss. Und in diesem Überfluss und mit dieser ganzen ständigen Veränderung, glaube ich, ist eben der Mensch heute noch überfordert, damit wirklich bewusst umzugehen.
Viele Menschen tun so, als ob die reale Welt, also so wie wir jetzt da gegenüber uns sitzen, und die virtuelle Welt, wenn wir das Ganze jetzt über Computer machen würden, dass das völlig getrennte Welten wären und dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat und in der virtuellen Welt mein Handeln und mein Tun keine realen Auswirkungen zeitigt. Und dieses Bewusstsein scheint mir überhaupt noch nicht gegeben zu sein, wie das Beispiel da mit Facebook am Stephansplatz zeigt. Es würde auch kaum ein Mensch, wenn man jemanden so klassische Hassposter, jetzt die Politiker, auf irgendwelchen Plattformen beleidigen, wenn man die dann auf den Landhausplatz schicken würde und warten würde, bis der gute Philipp Achham oder der Landeshauptmann Kompatscher rauskommen und denen dann sagt, ja, und jetzt sage ich ihnen das ins Gesicht, dann würden die einen wahrscheinlich perplex anschauen und sagen, nein, das würde ich ja nie tun. Aber im Internet tun sie es, weil eben diese scheinbare Trennung da ist, die aber keine solche ist.
Besonders gravierend ist ja, dass demokratiepolitisch doch sehr bedenkliche Entwicklungen in Gang gekommen sind, gerade durch die Filterblase oder durch diesen Datenskandal von Facebook jetzt der Verdacht entstanden ist, dass Trump auch durch diese Wahlmanipulationen auf Facebook zum sehr umstrittenen Präsidenten geworden ist.
Es ist nachgewiesen, dass es gemacht worden ist. Wo man jetzt derzeit diskutiert ist, wie stark der Einfluss war. Wenn man jetzt sieht, dass eben Trump sehr, sehr knapp gewonnen hat und wenn man jetzt auch sagt, dass es jetzt nicht so erfolgreich war oder nicht jetzt, wie es jetzt zurzeit heruntergespielt wird, dass es nicht so starken Einfluss hatte, könnten aber die paar Prozent, die es vielleicht gebracht hat, auch entscheidend sein. Und somit natürlich hat es einen gewissen Effekt. Was derzeit nicht klar ist, generell bei solchen Versuchen eben durch Fake News, durch falsche Informationen und eben indem man auch gezielt gewissen Gruppen diese falsche Informationen zuspielt, indem man versucht eben Werbung in eigener Sache zu machen, wie extrem, wie stark dann die Beeinflussung effektiv greift. Das hat man heute noch zu wenig Erfahrungswerte.
Ich glaube auch, dass man das mit Skepsis beobachten sollte, so den Einfluss jetzt da von Cambridge Analytica. Deren Chef, der mittlerweile, glaube ich, suspendiert ist, da dieser Alexander Nix, glaube ich, heißt er, hat vor 2 oder 3 Jahren, so wie der Wahlkampf in Gange war, hat er auf einer Konferenz eben eine Rede gehalten oder einen Vortrag gehalten, wo er ein bisschen so seine Techniken recht unverhohlen beschrieben hat. Und interessant ist ja, dass wenn jetzt gesagt wird, dass Trump angeblich wegen dieser Manipulationen oder wegen dieser Ausnutzung dieser psychologischen Profile, die da erstellt wurden, um gezielt Targeting da betreiben zu können, wenn das den Ausschlag gegeben hätte, kann das fast nicht sein, in dem Sinne, dass Cambridge Analytica ja auch andere Präsidentschaftskandidaten unter Vertrag hatte oder umgekehrt. Die hatten diese Firma unter Vertrag, unter anderem, glaube ich, war es Ted Cruz von den Republikanern und auch Ben Carson. Und vor allem letzterer hat ja komplett versagt. Also ich glaube, die Wundermaschine ist es es auch nicht, weil sonst müsste auch eine Person, wenn es jetzt nur mehr von dem abhängt, müsste auch ein Ben Carson erfolgreicher gewesen sein, als er es tatsächlich war.
Hat es im italienischen Wahlkampf zu den Parlamentswahlen auch Anzeichen gegeben, dass man versucht hat, über die sozialen Netzwerke Wahlmanipulation in irgendeiner Form zu betreiben?
Ich unterstelle auch ohne Anzeichen, dass es stattgefunden hat. Das ist heutzutage keine Frage des Wollens, sondern des Müssens. Wenn Sie überlegen, es gibt weltweit Services, wo Sie um 12 Cent organische, echte Facebook-Fans kaufen. Und wenn ich das hochrechne, dann kann ich mir einige tausend Fans leisten, die dann wieder mit Freundes- und Freundesfreunden auf 40, 50, 60 Millionen Follower kommen. Und wenn ich das alleine dann in mein Netzwerk einspeise und dementsprechend das auch benutze, dann ist, bin ich zwar der Meinung auch des Vorredners, das ist nicht unbedingt hauptausschlaggebend. Das kann aber diese 2 Millionen mehr Stimmen, die jetzt Trump bekommen hat, zum Beispiel in Amerika, sehr wohl beeinflussen. Italien hat natürlich ein ganz anderes politisches System. Italien hat auch ein ganz anderes Nutzungsprofil in Socials und im Internet. Also die Italiener haben einfach eine andere Gewohnheit. Es war auch sehr viel länger das Telefon, das Handy dort Vorreiter. Jetzt, also das Internet ist ein bisschen verschlafen worden. Dadurch, dass das Internet jetzt aufs Handy kommt oder gekommen ist, wird es dort natürlich verstärkt genutzt. Und die Szene, die ganze Branche muss sich da erst darauf einstellen. Also es war bis jetzt noch nicht die Erwartung, dass der Italiener im Internet erreichbar ist. Das hat sich jetzt in den letzten 1-2 Jahren massiv verändert.
Was sind denn Social Bots?
Social Bots sind Programme, die verwendet werden, um gezielt Meinungen zu machen. Die Programme werden geschrieben und tarnen sich sozusagen als Facebook-User mit komplettem Profil. Es schaut so aus, wie wenn es ein echter Mensch wäre. Und dieser Mensch will dann zum Beispiel mein Freund werden, das kann ich dann akzeptieren. Und er schreibt mir dann zu gewissen Themen einfach seine Meinung, so wie es einfach auch ein Bekannter machen würde. Und wenn ich jetzt natürlich nur einen so einen Freund habe, dann habe ich einfach eine Meinung mehr, die kann ich dann teilen oder nicht. Aber wenn ich jetzt sozusagen in seinem Kreis noch andere Freunde habe und ich meine, das sind wieder echte Menschen, aber sind eigentlich auch nur Programme, dann sehe ich, wie diese, wenn ich die Liste verfolge, sehe ich, wie die untereinander sprechen und eigentlich mir eine Meinung verkaufen. Und mir scheint es sind viele Leute dieser Meinung. Und in Wirklichkeit ist das ein programmiertes System, das darauf auszielt, eben den Leuten zu suggerieren, viele Menschen haben diese Meinung. Und wenn ich jetzt unentschlossen bin, dann tritt dann der typische Herdeneffekt ein, dass ich mich einfach einer gängigen Meinung anschließe.
Wo kann man sich informieren, ohne manipuliert zu werden? Im Online-Bereich anscheinend nicht. Also doch wieder Rückzug auf die öffentlich-rechtlichen, etablierten Medien.
Ja, an und für sich ist ja jedes Mediensystem anfällig für Manipulation. Natürlich jetzt eben vor allem die sozialen Medien, die relativ neu sind und auch entsprechend nun ausgetestet werden auch irgendwo. Also wie weit kann man gehen, nicht? Und jede Zeitung oder jedes Medium, also jedes Fernsehen, jeder Fernsehsender, auch das öffentlich-rechtliche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht oft unter einem politischen Druck. Die privaten Medienhäuser unter einem wirtschaftlichen Druck und nicht zu vergessen auch die ganzen, also zum Beispiel eben die PR-Agenturen, die ja versuchen, ihre PR-Strategien umzusetzen, indem sie auch sozusagen das Mediensystem für sich zu nutzen wissen. Und das hat es auch immer schon gegeben, seit es Medien gibt. Und nun kriegen wir halt auch neue Formen.
Herr Knopflach.
Ja, ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, wie ich davor gesagt habe, da die reale und die virtuelle Welt da komplett zu trennen. Und ich glaube, die ganzen Phänomene, die wir jetzt beobachten, sei es Filterblase, sei es Fake News, sei es Medienmanipulation, sind Phänomene, die es immer schon gegeben hat. Es ist zugegeben eine Beschleunigung da und die Menge und wird mehr. Das ist aufgrund der technischen Möglichkeiten ganz, ganz klar. Aber trotzdem glaube ich, dass man sich auch früher seine Filterblase gemacht hat. Ich habe mir Zeitungen abonniert, wo die Blattlinie meiner Meinung ungefähr entspricht. Ich schaue Fernsehsender, die das bringen, was mich interessiert, jetzt auch von den Nachrichten her. Und ich gehe mit Freunden an den Stammtisch, mit denen ich auf einer Linie bin und mit denen ich mich nicht jeden Tag prügeln muss, weil wir unterschiedlicher Meinung sind. Also wir kreieren uns im realen Leben genauso Filterblasen.
Herr Zimmerhofer.
Hier muss ich ein bisschen widersprechen, weil alles, was Sie eben aufgezählt haben, haben Sie entschieden. Während hingegen jetzt das Problem ja ist, wir bekommen das immer mehr und mehr aufgedrängt. Es hat auch schon Phänomene gegeben, wo Falschnachrichten im Internet zirkuliert wurden, massiv, und man dann das Gefühl von mehreren Stellen hat gleichzeitig, ja, das muss ja stimmen, weil ich das an mehrere Orte gesehen habe, und das teilweise sogar fälschlicherweise in Zeitungen übernommen worden sind. Und somit Fake News es geschafft haben, und die sind leider sehr, sehr hartnäckig, die schaffen das oft in Orte hinzukommen, wo eigentlich die Wahrheit sich viel schwerer tut. Zusätzlich muss man einfach sagen, dass im Internet jetzt die Nachrichten generell immer sehr reißerisch geschrieben werden, weil durch dieses Überangebot an Informationen die Leute eine sehr kurze Aufnahmespanne haben, sie wollen sofort sehen, um was es geht, und da muss es sehr interessant gestaltet werden. Und eben Fake News kann ich ja erfinden, die kann ich dann ja beschreiben, wie ich möchte, während die Wahrheit muss ich dann ja irgendwo schreiben. Und man hört immer wieder, dass eben der Titel oft mit dem Artikel dann gar nichts mehr zu tun hat. Der Artikel ist nur ein Blickfang, um Leute eben dorthin zu locken. Und mit diesem Problem haben natürlich die klassischen Medien genauso wie alle öffentlichen oder auch nicht öffentlichen Online-Medien zu tun.
Da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu, da haben Sie absolut recht. Es ist auch so, dass sich unser Verhalten aufgrund dieser Fülle natürlich verändert hat. Wie Sie richtig gesagt haben, dass es kommt vor, dass die Überschrift mit dem Artikel nichts mehr zu tun hat. Es ist aber auch so, dass die Artikel, die kommentiert werden, auch oft gar nicht gelesen werden. Also es wird nur die Überschrift gelesen, die ist reißerisch. Im Artikel wird dann vielleicht mehr differenziert, aber das bekommt der kommentiert, oft gar nicht mit, weil er oder sie einfach nur reagiert auf die Überschrift oder eventuell sogar nur auf andere Kommentare, und da hat mit dem Artikel dann eigentlich gar nichts mehr zu tun.
Herr Knoflach hat gesagt, es ist aber eigentlich alles halb so wild. Das hat es früher auch schon gegeben, also diese Gerüchte, okay, die entstanden sind, dass Falschnachrichten verbreitet worden sind. Er hat da ein bisschen auf Deeskalation gemacht. Sind Sie seiner Meinung?
Wo ich da zum Teil noch zustimmen kann, ist einfach auch die Menge. Also das beste Beispiel für mich ist, dass die Menschheit heute glaubt, dass wir in einer kriegerischen Zeit leben wie noch nie. Und statistisch gesehen hat es in der Menschheit noch nie so wenig Kriege gegeben wie zur aktuellen Zeit. Aber wir hören von jeder Bombe, von jedem kleinen Überfall, der stattfindet, durch die Medien sofort direkt live im Wohnzimmer und kriegen dadurch den Eindruck, dass plötzlich nur mehr Kriege, dass uns nur mehr Kriege umgeben. Und dieses Wahrnehmen, ich komme wieder zurück zu meinem Plädoyer von vorhin, diese Wahrnehmung, das ist auch ein Bildungsauftrag, inzwischen auch für die Bildungsinstitutionen, den Menschen, den Kindern in der Schule einfach dieses Bewusstsein zumindest auf den Weg mitzugeben, dass sie es versuchen, bestmöglichst auch zu hinterfragen.
Und es geht auch darum, dass Menschen nicht nur scannen, sondern sich mit Inhalten auch tiefergehend auseinandersetzen. Auch das ist eine Fähigkeit, die mehr und mehr verloren geht. Herr Knoflach.
Ich möchte zurückgreifen auf das, was der Vorredner gesagt hat. Es gibt einen, oder er ist schon verstorben, es gab einen schwedischen Wissenschaftler namens Hans Rosling. Und der hat so einen Fragebogen, eine Art Test über so Fragen, wie sich die Welt entwickelt, ausgearbeitet. Da waren zum Beispiel eine Frage drinnen: Wie hat sich die Zahl der Opfer von Naturkatastrophen seit 1970 bis heute verändert? Ist sie verdoppelt? Ist sie ungefähr gleich geblieben oder hat sie sich halbiert? Und er hat dann den Test in verschiedenen Ländern, angefangen in Schweden, später auch in Deutschland, ich glaube auch in Großbritannien und in den USA, durchgeführt. Und der Durchschnitt der Bevölkerung schneidet da sehr, sehr schlecht ab. Also gerade bei der Frage, die ich zitiert habe, würden die meisten sagen, ja, die Anzahl der Opfer von Naturkatastrophen hat sich verdoppelt. In Wahrheit ist sie halbiert seit 1970.
Seit Jänner ist das Netzwerkdurchsuchungsgesetz in Deutschland in Kraft. Ich komme zurück zu den Hasspostings, die ich vorhin erwähnt habe, aus der Hüfte geschossen, untergriffig, sehr beleidigend. Herr Zimmerhofer, braucht es Zensur im Internet?
Gerade im Bereich von Facebook und Co. ist es so, dass ja zum Beispiel Hasspostings und so, wenn sie aufscheinen, ja auch dann wieder entfernt werden. Und es gibt gerade jetzt vor kurzem, hat es schon die ersten Fälle gegeben von Anzeigen, das heißt auch Hasspostings Das sind Beleidigungen und können natürlich auch gerichtlich geahndet werden. Und es ist nicht ein rechtfreier Raum, dass ich jetzt als Facebook zum Beispiel User, bin ich ja nicht anonym, dass ich da einfach reinschreiben kann, was mir reinfällt.
Wer entfernt diese Hasspostings jetzt in Italien?
In Italien, es wird immer über Facebook dann selber. Also man kann das melden und es wird dann automatisch entfernt. Also
wenn es nicht gemeldet wird?
Wenn es nicht gemeldet wird, bleibt es natürlich. Aber es muss ja jemand finden und an der Menge der Daten, die einfach täglich reingeschrieben werden, kann man nicht von Facebook verlangen. Also man könnte es auch probieren, aber es würde nicht funktionieren, dass sie jeden Text kontrollieren.
Anders mit dem neuen Netzwerkdurchsuchungsgesetz, oder? Dort ist der Betreiber ja verpflichtet, diese Postings zu löschen.
Richtig. Also zum Ersten möchte ich vorausschicken, dass mir das Wort Zensur in diesem Zusammenhang nicht gefällt, weil Zensur ist eigentlich, wenn der Staat sozusagen Meinungsfreiheit verbietet oder Meinungsfreiheit nicht achtet und Meinungen aus der Öffentlichkeit holt. Das ist in dem Fall ja nicht der Fall, in meinen Augen. Und das Zweite ist, wie das NetzDG da in Deutschland aufgebaut ist, gefällt es mir aus demokratiepolitischer Sicht überhaupt nicht. Und zwar aus ein, zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass ob etwas strafrechtlich relevant ist, also ob ein Hassposting strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen muss, das hat nicht Facebook zu entscheiden, sondern das hat ein ordentliches Gericht zu entscheiden. In einer Demokratie ist die Justiz dafür verantwortlich, jemanden zur Rechenschaft zu ziehen, der da nicht regelkonform agiert. Und wenn der Staat sozusagen über dieses Gesetz dann das Ganze an Konzerne auslagert, dann sehe ich das sehr skeptisch, muss ich sagen, auch im Sinne der Meinungsfreiheit, weil nicht automatisch jedes Posting, das aneckt, muss ein Hassposting sein. Aber die Entscheidung darüber, ob das jetzt eben ein Hassposting ist oder nicht, das geahndet werden müsste, das trifft nun Facebook. Und um einer Strafe zu entgehen, weil wenn die das, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt 48 oder 24 Stunden sind, wo sie Zeit haben, das zu löschen. 24 Stunden nur. Dann glaube ich nicht, dass das die Aufgabe von Facebook ist, das zu tun. Und die dann aber wahrscheinlich prophylaktisch eher löschen als stehen lassen.
Vom Februar dieses Jahres stammt ein Facebook-Eintrag einer Landtagsabgeordneten. Das Löschen von Facebook sowie das Melden meiner Einträge durch linke Feiglinge werden nichts ändern. Ich werde auch im Jahr 2018 für die innere Sicherheit und die Meinungsfreiheit streiten. Was sagen Sie dazu? Ist die Meinungsfreiheit in Gefahr?
Man kann solche Situationen natürlich auch instrumentalisieren. Also das ist leider in der Politik momentan auch Mode geworden, dass gewiefte Politiker, die sich mit dem Medium etwas mehr auseinandersetzen, damit Stimmung betreiben. Und das ist natürlich kein schöner Ton. Aber es auch vorhin, um das zu ergänzen von vorhin, ich glaube nicht, dass das Internet entscheiden wird oder uns lernen wird, wie der gute Ton zwischen Menschen auszusehen hat. Die Erziehung, der Anstand, das zwischenmenschliche Untereinander startet irgendwo anders. Natürlich, wie Herr Kofa vorhin gesagt hat, die Anonymität im Internet scheint mir ein Schutzschild zu sein. Ich liege auf meiner Couch, habe meinen Laptop oder mein Handy in der Hand und bin da ganz alleine und glaube, dass ich, was ich da sehe, was ich da mache, ist nur meins. Und habe auf der anderen Seite fast 2 Milliarden Menschen, die das lesen könnten. Also dieser Trugschluss ist natürlich sehr, sehr schwierig zu bewältigen. Da sind wir psychologisch oder von der Gewohnheit auch nicht imstande. Und dadurch kommen auch solche Situationen zustande, dass ich dann wirklich das gute Benehmen vergesse und endlich das einmal loswerden kann, was ich mich sonst nicht getraut hätte.
Noch einmal zurück zur Frage, braucht es Netzpolizisten?
Braucht es überhaupt Polizisten? Also ja, es braucht im normalen Leben Polizisten, leider. Es wird im Netz wahrscheinlich auch Instrumentarien geben müssen, die diesen Anstand, den guten Ton zumindest versuchen, rahmenbedingungsmäßig zu regeln. Ich bin auch gegen Zensur. Also das Internet lebt davon, dass es frei ist. Es darf aber nicht anarchisch sein. Also wenn die Anarchie vorherrscht und jeder glaubt, dass er machen kann, was er will im rechtsfreien Raum, dann liegt eine Fehleinschätzung vor.
Herr Knopfler.
Auf der einen Seite gibt es diese Gruppe von Menschen, die fordern, dass eben im Netz rigoros aussortiert wird, dass Kommentare, die da beleidigend sind und so weiter, dass die gelöscht werden. Da habe ich 2 Aspekte, die man da vielleicht im Hinterkopf behalten müsste. Zum einen, das Löschen ist reine Symptombekämpfung. Der das Hassposting schreibt, ist ja trotzdem da und hat es in seinem oder ihrem Kopf drinnen. Und das Zweite ist, Es stellt sich die Frage, ob es nicht auch wichtig ist, dass es sogenannte Counter-Speech gibt. Also wenn da Hasspostings gepostet werden, dass da Leute da sind, die aktiv dagegen auftreten und sozusagen dem das Gute entgegensetzen und sagen, okay, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Wenn sofort immer gelöscht wird, dann fällt diese Counter-Speech sozusagen weg, dieses Korrektiv von Menschen, die sagen, Leute darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist, was sie da posten.
Auf Ihrem Blog bei einer Basisdemokratie gibt es ein Etikett. Was sind denn da die wichtigsten Regeln?
Ein Etikett ist grundsätzlich ein Regelkatalog. Zu diesen Regeln wollen wir auf unserem Blog diskutieren. Und da stehen im Prinzip so Art Menschenrechte drinnen, also sexistische, rassistische, homophobe Äußerungen werden nicht geduldet. Wir moderieren das, ich spreche jetzt ein bisschen gegen das, was ich selber davor gesagt habe, aber wir moderieren das konsequent aus. Also wir nehmen uns die Entscheidung heraus, was jetzt nicht tragbar ist, was rassistisch, sexistisch oder sonst irgendwas ist. Das ist eigentlich die Hauptregel.
Verstehen Sie sich da als Zensor?
Ich habe schon gesagt, Zensor geht für mich vom Staat aus und auf, wie soll ich sagen, wenn ich ein Haus habe, habe ich eine Hausordnung. Und es ist mein gutes Recht als Privatmensch, mir Leuten vorzubehalten, dass sie in mein Haus kommen. Und wenn sie in mein Haus kommen wollen, dann haben sie bestimmte Regeln zu beachten. Sie müssen sich Hauspatschen anziehen. Und so ist es im Block. Und wenn jemand diese Regeln nicht befolgt, dann darf er mein Haus nicht betreten und er kann sich aber ein anderes Haus suchen oder er kann sich selber ein Haus bauen, wo er nach seinen Regeln lebt. Aber das hat meines Erachtens mit Zensur nichts zu tun.
Wann schellen bei Ihnen die Alarmglocken, Herr Malfateiner, wenn es um Manipulation oder Lügen im Internet geht?
Wenn in ganz kurzer Zeit ein großer Hype daraus entsteht, weil das ganz selten von ganz alleine passiert. Es sind auch ganz viele Situationen im Internet schon passiert, die man organisch wahrgenommen hat, aber die angeschoben wurden in der Werbewirtschaft.
Haben Sie ein Beispiel?
Nicht jetzt sofort präsent, leider nein. Aber es passiert wirklich ganz häufig, dass plötzlich auch Themen aufs Parkett kommen, auf den Tisch kommen, die vor 2-3 Tagen noch überhaupt nicht bekannt waren. Man wundert sich dann selbst, dass man das irgendwie nicht mitgekriegt hat, was da passiert ist und merkt dann auch plötzlich, wie die Kanäle sich, wie sich das auch gestreut hat. Mhm. Und das sieht dann ganz oft nicht organisch aus. Also die Medien scheinen sich immer häufiger, immer zentraler zu versorgen. Und wenn diese Quellen weniger verteilt sind, wo die Ursprünge herkommen, dann wird es natürlich leichter, das auch zu manipulieren. Und wenn dann zu schnell weltweit einhellige Meinungen entstehen, dann läuten bei mir die Alarmglocken.
Sind Sie schon einmal einer Fake News aufgesessen, Herr Knoflach?
Hundertprozentig. Ich weiß es nur nicht. Nein, ich glaube, dass das Phänomen Fake News spielt sich ja auf mehreren Ebenen ab. Wir haben einmal die Fake News, die absichtlich gestreut werden, also absichtliche Falschmeldungen. Dann gibt's ja auch das Attribut Fake News. Also Donald Trump bezeichnet ja jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, als Fake News. Da hat man dann mit dem Attribut Fake News zu kämpfen, was aber nichts mit dem eigentlichen Begriff Fake News zu tun hat, weil das völlig beliebig ist. Also dieses Attribut wird einfach verteilt.
Vielleicht muss man auch hier unterscheiden, es gibt sehr, sehr viele Fake News, die absolut, sagen wir mal so, ungefährlich sind. Zum Beispiel habe ich jetzt vor kurzem eine Fake News gesehen von einer angeblich 7-köpfigen Schlange, die in Indien gefunden wurde. Und hier kann ich natürlich das glauben oder nicht. Und das hat sich jetzt als Fake News herausgestellt. Es gibt ja Internetseiten auch, die diese Fake News dann sammeln. Und habe jetzt hier die Möglichkeit, mich darüber zu ärgern oder darüber zu lachen, wenn ich merke, das ist nicht echt, aber das betrifft ja mein effektives Leben relativ wenig. Schwierig wird's, wenn es um Themen geht, die uns effektiv betreffen. Das ist natürlich immer Politik, auf alle Fälle. Es kann jetzt auch bei Produkten sein, wenn ich hinters Licht geführt werde, wenn mir ein Produkt versprochen wird, das gar nicht in dieser Form so ist. Also auch hier kann natürlich das gemacht werden. Und man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, ob die Einfärbung einfach da ist, weil man halt, jeder ist ein Mensch und man versucht halt einen gewissen Teil vielleicht hervorzuheben, oder ob ganz bewusst sozusagen die Leute manipuliert und hinters Licht geführt werden.
Herr Malfatainer.
Sie kennen die ganzen Studien der letzten Jahre, wo aus Polizeikreisen Unfallberichte von Unfallzeugen analysiert wurden. Und 10 Zeugen haben denselben Unfall gesehen. Es gibt 10 verschiedene Berichte darüber. Also das heißt, Objektivität ist subjektiv. Das bedeutet einfach, dass die Wahrnehmung von jedem Einzelnen in seiner momentanen Situation aus seiner Perspektive ganz anders aussehen kann, obwohl der Fall bei allen 10 dasselbe war.
Im Herbst sind Landtagswahlen. Welche Rollen werden die sozialen Netzwerke spielen?
Darauf, glaube ich, sind wir alle selbst schon gespannt, weil es ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, was globale Auswirkungen auf regionale Situationen, auf lokale Situationen dann, wie sich das abbilden lässt. Die Gerüchte kursieren, dass der eine oder andere schon damit liebäugelt, sich anzusehen, was weltweit momentan technologisch so möglich ist. Es gibt dann auch affinere Politiker und weniger affinere Politiker, was die Technologie angeht. Es wird eine Rolle spielen.
Worauf machen Sie sich gefasst?
Es hat auch in früheren Wahlkämpfen bereits eine Rolle gespielt. Also das müssen wir uns eingestehen, beziehungsweise ist ein Faktum. Und die Politiker lieben Social Media, hat es den Anschein, die meisten zumindest. Manche bespielen das sehr geschickt, manche weniger. Aber dass über Social Media Politik gemacht wird mittlerweile, ist außer Zweifel.
Eben ja, der Vorteil von den sozialen Medien ist ja der, dass in der Politik auch, dass sozusagen der Kontakt zum Nutzer direkt stattfindet. Es ist kein Medium dazwischen geschaltet. Also sozusagen der Politiker oder die Person, die postet, geht direkt in Kontakt mit der anderen Person. Und das ist eben der Vorteil vom Ganzen. Also man ist nicht davon abhängig, ob das übernommen wird von einem Medium, also von einem Sender oder von einer Zeitung und so weiter. Das ist der große Vorteil. Und was zu sagen ist noch auch bei den sozialen Medien, dass soziale Medien generell immer polarisieren. Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die nutzen das, und einen Teil, die nutzen das nicht.
Herr Zimmerhofer, die Faustregel, die Sie verunsicherten Benutzern auf den Weg geben können, um nicht den Überblick zu verlieren?
Generell würde ich sagen, möglichst viele, möglichst unterschiedliche Quellen anzuzapfen. Also nicht nur soziale Medien, nicht nur online, sondern gemischt, natürlich mit den klassischen Medien, Verwandte und Bekannte fragen, also es gibt sehr viele Meinungen, und sich dann aus diesen ganzen Gruppen und aus diesen ganzen Informationen eine eigene Meinung bilden. Nichts ist schlimmer, als wenn ich nur eine Meinung vorgelebt bekomme, dann habe ich nur diese Meinung, Alternativen kenne ich keine.
Tipps, wieder die Filterblase.
Jetzt in Bezug auf die sozialen Medien kann ich natürlich selber aktiv werden. Es ist zum Beispiel sehr interessant, dass User, die extrem viel soziale Medien benutzen, eher einseitig informiert werden, weil sie immer nur von diesen sozialen Medien kommen. Leute, die auch bewusst zum Beispiel auf Facebook verzichten, vielleicht auch gezwungenermaßen, sich die Informationen im Internet selber zusammensuchen und somit selbstständig verschiedene Orte ansurfen. Und da ist automatisch natürlich, die Meinungen sind dann breiter gestreut, und da habe ich schon wieder mehr Informationen und mehr Möglichkeiten, wenn ich nur online bleibe. Natürlich wäre es interessant, immer auch noch klassische zusätzliche Informationen zu bekommen.
Lüge, Zensur und Manipulation im Netz, das war das Thema bei der heutigen Ansichtssache. Ich bedanke mich herzlich bei meinen Studiogästen, bei Harald Knoflach, Politologe und Blogger. Herzlichen Dank.
Danke.
Bei Arnold Malfatainer, Experte für Online-Kommunikation, vielen Dank.
Sehr gerne.
Bei Martin Sagemeister vom Amt für Film und Medien, vielen Dank.
Gerne.
Und beim Informatiker Harald Zimmerhofer, herzlichen Dank.
Danke.
An der Technik war Eduard Bleikner. Die Sendung zum Nachhören gibt's in der Mediathek auf der Homepage von RAI Südtirol. Danke fürs Mithören, danke fürs Mitreden und danke fürs Mitdenken, sagt Judith Bertagnoli.
18 Uhr. Reise Tirol.